Für alle Musical-Fans. Die Stars aus der Showbühne. Auf BR Schlager.
Mitte Februar findet am Theater St. Gallen die europäische Erstaufführung des Musicals Lady Bess statt. Mit Musik von Silvester Lewey. Das Buch und die Liedtexte stammen von Michael Kunze und den darf ich jetzt im Showbühne-Interview begrüßen.
Hallo, guten Tag, ich freue mich auf das Interview.
Die Uraufführung von Lady Bess ist schon eine Zeit lang her, im April 2014 war das, in Japan. Warum hat es jetzt 7,5 Jahre gedauert, bis euer Musical nach Europa gekommen ist?
Es ist immer schwer, etwas Neues auf die Bühne zu bringen, vor allem bei Privattheatern, die ja hauptsächlich Musical aufführen. Und wir haben ja keine Vorlage eines berühmten Filmes oder eines bekannten Buches, sondern es ist eine originale Geschichte, die so noch nicht beschrieben wurde. Und deswegen trauen sich Produzenten nur sehr schwer daran, vor allem Leute, die dann investieren müssen in ein solches Projekt. Und wir haben schon versucht, es zu platzieren in Europa, aber wir hatten lange kein Glück, jemanden dafür zu interessieren, während es in Asien ein großer Erfolg wurde, nicht nur in Japan, auch in Korea, in Seoul läuft es seit einigen Jahren immer wieder.
Lady Bess war damals ein Auftragswerk, aber ihr konntet euch das Thema selbst raussuchen. Warum habt ihr euch ausgerechnet für eine englische Königin entschieden? Elisabeth die Erste ist es, Bess ist ja die Kurzform von Elisabeth oder die Koseform.
Also erstens muss ich natürlich sagen, es ist nicht ganz richtig, dass es ein Auftragswerk war, sondern es ist so, dass die Musicals von Kunze und Lewey in Japan extrem erfolgreich sind. Vor allem Elisabeth, aber auch Mozart und Rebecca. Ich hatte diese Idee, diese Geschichte, die Jugendgeschichte der berühmten Königin Elisabeth von England zu erzählen, schon sehr lange. Aber wie gesagt, es ist schwer, sowas hier zu platzieren. Und die Japaner waren eben sehr interessiert, ein Stück einmal in eigener Regie als Originalproduzenten von uns auf die Bühne zu bringen. Deswegen habe ich ihnen Lady Bess vorgestellt und meine Ideen dazu und warum ich das für eine der interessantesten Geschichten finde. Und sie waren dann gleich begeistert und haben gesagt, sie sind interessiert und wir sollen es doch für sie fertig machen. Also in dem Sinne war es dann ein Auftrag, aber es war kein Auftrag, so wie man zum Beispiel sagt, eine Oper wird als Auftragswerk vergeben. Da ist es ja so, dass dann ganz feststeht, wie es aufgeführt, wann es aufgeführt wird. Und es werden auch bereits Gelder bezahlt an die Autoren. Das war da nicht der Fall.
Wenn du ein Stück über eine bestimmte Figur schreibst, oder eben jetzt in diesem Fall eine Königin, eine spätere Königin, die im 16. Jahrhundert gelebt hat, dann ist das ja bestimmt nicht nur ein rein historisches Interesse. Was verbindet diese Elisabeth die Erste mit unserer Zeit, mit uns persönlich?
Was mich eben an einer Geschichte interessiert, ist eigentlich nie das rein Historische. Ich benutze diese historischen Geschichten, die ich natürlich kenne, weil ich ja auch Historiker bin, um moderne und aktuelle Themen auf die Bühne zu bringen. Und diese Geschichte hat mich besonders deshalb interessiert, weil es hier um einen Kampf zwischen Fanatismus und Toleranz, um etwas, was Humanität bedeutet und auf der anderen Seite Staatsräson bedeutet. Um diese Konflikte geht es und das sind eigentlich sehr moderne Themen. Vor allem aber geht es in dem Stück, und das werden wir ja gleich auch näher nochmal beschreiben können, um die Frage, welche Aufgabe hat der Mensch im Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Ist es, glücklich zu werden? Möglichst glücklich zu werden, gut zu leben? Oder ist es doch das, was einem das Schicksal an Talent und Herkommen gibt, zu realisieren, also eine Aufgabe zu erfüllen? Und das ist eigentlich das zentrale Thema von dieser Geschichte.
Elisabeth entscheidet sich für die gesellschaftliche Aufgabe. Klar, sie wird ja Königin. Sie heiratet nie, hat keine Nachkommen. Aber auf der anderen Seite...
Ja, also ich muss vielleicht doch erklären, warum diese Geschichte so unglaublich interessant ist. Und da muss man ein bisschen historisch ausholen, denn das ist ja heute nicht mehr so bekannt. Ihr Vater war Heinrich VIII., der ist ja nur in Erinnerung, weil er diese 6 Frauen hatte, ne? Und Heinrich VIII. War mit einer Spanierin verheiratet und er hat sich verliebt in die Anne Boleyn. Das war seine zweite Frau. Und die Anne Boleyn hat dann mit ihm zusammengelebt und er hat sich von seiner Frau, der Spanierin, getrennt. Unter einem Vorwand, anders kann man es nicht sagen. Aber das hatte dann auch zu einem Konflikt mit dem Papst geführt, aber das soll uns jetzt hier nicht interessieren. Er hatte mit dieser Spanierin, mit der ersten Frau, eine Tochter, die Mary. Und als er sich von ihr getrennt hatte, wurde Mutter und Tochter getrennt. Die Mutter wurde sozusagen verbannt auf ein Schloss und die Mary wurde in eine Pflege gegeben. Er hat als König verleugnet, dass die erste Frau wirklich mit ihm verheiratet war und dadurch wurde das Kind, die Mary, zu einem sogenannten Bastard. Das heißt, sie war ein illegitimes Kind. Jetzt hat er die Anne Boleyn geheiratet und hatte mit ihr auch ein Kind. Dieses zweite Kind von ihm, das Kind von Anne Boleyn, war die Lady Bess. Das war die Elisabeth. Es ist aber so gekommen, dass auch die Anne Boleyn von ihm verstoßen wurde, von diesem König. Und er hatte dann noch 4 andere Frauen. Und als er starb, wurde die Mary, also die Tochter aus der ersten Ehe, Königin. Die ist bekannt als die sogenannte Bloody Mary. Weil die Königin Mary war eine fanatische Katholikin. Das kommt daher, dass sie als Tochter einer Spanierin in diesem streng katholischen Glauben aufgezogen worden war und dass Heinrich VIII., um nochmal heiraten zu können, sich von der katholischen Kirche abgewendet hat. Und nun wurde quasi das Trauma ihrer Kindheit von dieser Mary ausgelebt und es richtete sich frontal gegen die inzwischen 18-jährige oder 17-jährige Lady Bess. Und was passierte und weshalb diese Bloody Mary so genannt wurde, war, dass sie einen Ketzerkampf gegen alle Protestanten oder alle, die nicht sich zum Papst und zum katholischen Glauben bekannt haben, begonnen hat. Und im ganzen Land brannten also die Scheiterhaufen, auf denen Ketzer verbrannt wurden. Und das Interesse von der Mary war, auch die Lady Bess zu vernichten. Denn die Lady Mary musste fürchten, dass, wenn sie stirbt, die Lady Bess Königin wird und dass sie dann möglicherweise das alles wieder rückgängig macht, dass also der katholische Glauben dann von der Lady Bess als Königin Elisabeth vernichtet wird. Und das war das Lebenswerk sozusagen von dieser Mary, dass sie den Glauben rettet. Und das ist der Hintergrund von dieser Geschichte. Und er führt dazu, dass die Lady Bess in den Tower kam, also dass man versucht hat, die Lady Bess hinzurichten und zu vernichten. Und durch eine merkwürdige Fügung des Schicksals und auch durch eine politische Ranküne, in der die Spanier beteiligt waren, wurde sie knapp vom Tod gerettet. Also es war ein wahres Wunder, dass sie dann doch Königin wurde. Und das ist der Hintergrund dieser Geschichte und die ist natürlich unheimlich aufregend, weil es geht dauernd um Leben und Tod. Und im Hintergrund von der Erziehung von der Elisabeth oder Lady Bess steht der sogenannte Humanismus, also diese neue Richtung, die letztlich sich auch gegen den konservativen katholischen Glauben gerichtet hat. Sie hatte einen Erzieher, der ein bekannter Humanist war und der sie zur Toleranz erzogen hat. Und das war eigentlich der genaue Gegensatz zu der Haltung ihrer Halbschwester, der Königin. Das ist also eigentlich im Groben die Geschichte dahinter. Und man sieht, da sind sehr viele moderne Aspekte.
Also bei der Kindheits- oder Jugendgeschichte müsste man ja eigentlich erwarten, dass die Elisabeth I. völlig traumatisiert war. Also die Mutter ist ja auch noch hingerichtet worden.
Das ist eine andere Geschichte. Man stelle sich das vor, sie war 3 Jahre alt, als ihre Mutter hingerichtet wurde. Und der Bess haben alle Leute erzählt, die Mutter war eine Verbrecherin, die hat das verdient und du wirst deswegen bekämpft von deiner Halbschwester, weil du diese Mutter hattest, ja. Und diese Halbschwester hat dann auch noch zur Lady Bess gesagt, du bist gar nicht die Tochter von meinem Vater, also von Heinrich dem VIII. Und du bist der Bastard. Und da drehte sich dann eben alles um, was die Mary erlebt hatte. Das wurde dann alles auf diese jüngere Schwester abgewälzt. Und das ist ganz schrecklich. Also das Trauma war fürchterlich. Und in unserem Stück tritt auch die Anne Boleyn als eine Vision von Lady Bess auf. Und am Anfang ist auch die Lady Bess wirklich feindselig gegenüber dieser hingerichteten Frau, bis sie dann später, als sie im Tower ist, selber erkennt, dass man auch zu Unrecht beschuldigt werden kann.
Bei der Kindheitsgeschichte hätte man ja auch eine andere Entwicklung nehmen können, dass die selber zu einem...
Ja, das ist eben diese schöne Parallele hier. Sie wird eben ganz anders als die Mary. Sie hätte ja sich genauso rächen können an den Katholiken, wie die Schwester sich an den Protestanten gerächt hat. Sie hätte ja auch ein Blutbad anrichten können. Aber, und das hat mich all in der Geschichte am meisten gereizt, da kommt eben die Kraft des Gedankens, die Kraft der humanistischen Lehre. Sie hat eben von Kindheit auf einen Tutor, einen Erzieher gehabt, der sie gelehrt hat, du musst lernen, mit den Menschen auszukommen, die eine andere Meinung haben. Du musst, sofern sie nicht die Gemeinschaft stören, diese andere Meinung tolerieren und ihnen die Freiheit lassen, mit dieser Meinung auch zu leben, ohne sie dafür zu bestrafen, solange sie nicht jemand anderen schaden.
Elisabeth I. ist im zarten Alter von 25 Jahren Königin geworden. Die war also wahrscheinlich auch für damalige Zeiten sehr, sehr jung. Und jetzt nehme ich an, die musste sich doppelt durchsetzen, einmal als Frau in einer von Männern dominierten höfischen Welt und als junge Frau, Betonung auf jung, als junge Frau gegen diverse Machtinteressen, also nicht nur gegen die der Königin, ihrer Halbschwester, sondern auch sicher irgendwelche Minister, Hofstaat etc.
Das ist richtig. Unsere Geschichte endet mit der Krönung. Wir erzählen nur die Geschichte von Lady Bess, so wurde sie als junge Frau genannt, also bevor sie Königin war, danach war sie Elisabeth. Also sie erzählt eigentlich das, was danach kommt, nicht, aber wir sehen voraus, was sein wird. Sie wird ein anderes Regiment führen und sie versucht von Anfang an, auch in ihrer Ansprache, als sie Königin wird, ihr Volk zu einen. Sie versucht, Frieden anzubieten für alle. Also das, was der Humanismus eben fordert, dass man sich vertragen muss, das wird ihr Programm. Und damit eint sie das Volk. Und natürlich, die Mary lebt nicht mehr, deswegen ist sie ja Königin geworden. Ne? Und bevor die Mary stirbt, kommt es zu einer Aussprache zwischen den beiden. Sie bestellt die Lady Bess zu sich, die Königin, und sie erklärt sich irgendwie, warum sie gehandelt hat, wie sie gehandelt hat, und sagt am Schluss, wenn du Königin wirst, versprich mir eines, versprich mir, dass du den katholischen Glauben verteidigst, wie ich es tat. Und daraufhin ist eine Pause, weil Lady Bess denkt nach, was sie antwortet. Und dann sagt sie, ich verspreche dir und ich schwöre dir, genau das zu tun, was mein Gewissen verlangt. Und ihr Gewissen verlangt eben nicht den Kampf gegen eine andere Religion. Ihr Gewissen verlangt eben die Versöhnung. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Botschaft.
Wie historisch ist eure Geschichte?
Also dieser Teil, den ich jetzt erzählt habe, ist 100% historisch. Das ist genau so. Aber ich habe ein Element in diese Geschichte gebracht, um eben diese, was ich vorher genannt habe, diese Frage, was ist denn eigentlich wichtiger, glücklich werden oder sozusagen seinen Auftrag, seinen historischen Auftrag zu erfüllen. Diese Frage taucht für sie deshalb auf, weil sie sich in einen jungen Mann verliebt. Und dieser junge Mann ist ein Luftikus, sagen wir mal. Ja, es ist ein Musiker, der seine eigene Gruppe hat, mit der er durchs Land fährt. Und das ist so ein Typ wie der junge Shakespeare, ne? Und sie verliebt sich in ihn und er verliebt sich in sie. Aber natürlich kann das nicht zu einer Flucht führen, obwohl sie manchmal in der Versuchung ist, vor diesem Kampf mit der Schwester zu fliehen, mit diesem jungen Mann. Aber ihr Gewissen sagt eben und ihre Erziehung sagt eben, nein, du hast einen anderen Auftrag. Du hast die Aufgabe, England zu versöhnen. Und letztlich schickt sie ihn fort und unausgesprochen in unserer Geschichte ist, sie heiratet nicht, weil das ist der einzige Mensch, den sie wirklich liebt. Und den kann sie nicht heiraten, weil der ist ja nur ein fahrender Musiker.
Jetzt sind 7,5 Jahre, wir haben es schon erwähnt, seit der Uraufführung vergangen. Lady Bess kommt jetzt in Europa heraus, in St. Gallen, um genau zu sein. Seither ist vieles passiert. Es gab den Brexit in England oder es gab Trump in Amerika. Und in Europa werden Stücke auch sicher anders aufgenommen, rezipiert als in Japan. Ihr habt euer Stück für Europa umgearbeitet. Es steht auch auf der Internetseite vom Theater St. Gallen, Uraufführung, der neue Fassung. Was hat sich verändert, beziehungsweise was ist weggefallen, was ist dazugekommen?
Ja, zunächst einmal hat sich die Sprache geändert, weil ich hatte das auf Englisch geschrieben, die ganze Geschichte. Jetzt habe ich eine deutsche Fassung gemacht und natürlich ist in die deutsche Fassung, die ja erst vor einem Jahr entstanden ist, sehr viel eingeflossen von dem, was in dieser Zeit passiert ist, wenn auch nicht so direkt. Aber man denke jetzt nur mal zum Beispiel an die Auseinandersetzung zwischen den Impfgegnern und den Impfbefürwortern in unserem Land, aber natürlich auch in der Schweiz. Da gibt es eben auch zu wenig Toleranz. Da gibt es ja auch diesen erbitterten Streit. Da muss man gar nicht an eine Religion denken. Ehepaare kommen sich in die Haare, weil sie nicht derselben Meinung sind. Und es ist eben dieses Grundproblem, wir müssen miteinander reden, sonst gibt es nur Zerstörung und sonst gibt es nur Ungerechtigkeit. Und das ist eben ein Thema dieses Stückes, das sehr modern ist und auch heute noch sehr modern ist.
Damals, als das japanische Album erschienen ist, vor jetzt gut 7 Jahren, da hast du mir erzählt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es in Japan sehr aufwendig inszeniert war. Was war daran so aufwendig und ist das in St. Gallen auch wieder sehr aufwendig?
Also in Japan wurde es aufgeführt in dem Kaiserlichen Imperialtheater, das natürlich sehr groß ist und es hatte ein sehr großes Ensemble. Wir haben kein so großes Ensemble in St. Gallen. Das ist aber auch nicht notwendig, weil die Geschichte ja, wie ich auch schon erzählt habe, eigentlich keine riesen Ensemble-Szenen braucht, sondern es ist ja mehr eine Auseinandersetzung von Lady Bess mit Mary und eine Liebesgeschichte mit dem Robin, also diesem jungen Mann, in den sie sich verliebt. Also das sind doch intime Handlungsstränge, die nicht diesen großen Aufwand brauchen. Und dann ist natürlich in Japan einfach deswegen auch der Aufwand größer, weil das Publikum eben wesentlich größer ist und dadurch es auch möglich ist, aufwendiger zu produzieren. Ist nicht immer unbedingt besser.
Das Theater St. Gallen ist ein wichtiges Erstaufführungstheater für Musicals im deutschsprachigen Raum, hat sich dann in den letzten 15, 20 Jahren einen großen Namen gemacht. Es ist aber nach wie vor ein Mehrspartenhaus mit wechselndem Spielbetrieb. Da werden Opern gespielt, da gibt es Schauspiel, da gibt es alles. Eine längere Aufführungsserie, wie sie eigentlich nötig wäre, damit ein Musical wie Lady Bess auch rentabel sein kann, damit sich der ganze Aufwand privatwirtschaftlich rentiert. Solche langen Aufführungsserien gibt es nicht. Damals bei Rebecca gab es zum Beispiel eine Co-Produktion mit Wien. Wird es die wiedergeben?
Davon ist im Moment noch kein Zeichen zu sehen. Der Plan ist ja, das in St. Gallen länger zu spielen, also nicht nur in einer Spielzeit mit den, was weiß ich, wie viel es gibt, 20 Aufführungen oder so, sondern es in weiteren Spielzeiten zu spielen. Das hängt natürlich auch von dem Erfolg ab. Aber um das mal ganz klar zu sagen, es ist einfach bei einem solchen Stoff, der doch in Anführungszeichen anspruchsvoll ist, der also nicht den sicheren Erfolg garantiert, natürlich leichter für ein subventioniertes Theater eine Produktion auf die Beine zu stellen, wie für eine private Bühne. Unser Wunsch ist es, dass es in St. Gallen aufgeführt wird, weil sie haben einen Standard, der absolut dem internationalen Standard entspricht. Sie rufen aus ganz Europa die besten Leute für ihre Musical-Produktionen. Und da das Theater außer vom Staat auch von einigen Förderern unterstützt wird, können sie sich das leisten, ohne einen finanziellen Erfolg haben zu müssen. Und wenn das Stück mal auf der Bühne ist in Europa, habe ich die Zuversicht, dass es auch andere Produktionen findet, die dann eben auch länger sind. Also es muss ein privater Investor, ein privater Produzent das Gefühl haben, das könnte laufen. Das kann er aber nur haben, wenn er das mal gesehen hat. Und Japan ist so anders. Also die haben eine andere Theatertradition. Das lässt sich nicht so ohne weiteres herstellen, dieses Gefühl, wenn jemand nach Japan fliegt und sich das dort anschaut. Es ist schon richtig, dass es erstmal hier aufgeführt werden muss.
In St. Gallen führt Gil Mehmet Regie. Und jetzt nehme ich aber an, dass du selber eine sehr klare Vorstellung davon hast, wie dieses Stück optisch aussehen soll, von den Charakteren im Stück, wie die agieren. Hast du dich da mit dem Gil Mehmet abgestimmt?
Nicht in diesem Sinne. Ich habe mich nicht abgestimmt mit ihm, in dem Sinne, dass ich ihm gesagt habe, so und so und so möchte ich das haben, sondern ich habe ihm durchaus meine Vorstellungen gesagt. Aber ich habe ihm auch gesagt, ich brauche keinen erstklassigen Regisseur, wenn er nur ausführt, was ich will. Das ist nicht die Idee, sondern der Autor, der macht sozusagen einen Aufriss, eine Blaupause, ein Konzept, so wie ein Architekt, der einen Plan erstellt. Und das Haus wird aufgeführt von dem Regisseur. Das heißt, er muss mit diesem Plan arbeiten, ganz klar. Aber ich erwarte von ihm, dass er Eigenes einbringt, dass er selber Vorschläge macht bzw. realisieren, wahrnimmt, die Geschichte zu erzählen, die ich selber gar nicht mir vorgestellt habe. Und je mehr ich ihn beeinflusse da, desto weniger kommt dann an originellen eigenen Ideen. Und das vermeide ich möglichst. Ich vermeide das, weil ich denke, ein Regisseur hat seine eigene Aufgabe. Und ich schreibe auch ganz wenige Regieanweisungen in meine Skripte. Ich deute nur an, wo die Szene spielen soll, wie er das dann auf der Bühne macht und wie er dem Publikum klar macht, wo die Szene eigentlich spielt, das ist seine Sache und da mische ich mich auch absolut nicht ein. Ich gehe auch nicht zu den Proben und kritisiere dauernd. Das wäre ganz verkehrt.
Letzte Frage, wird es ein Album davon geben? Du hast mir freundlicherweise 3 Demos überlassen, die ihr damals in London aufgenommen habt. Von der deutschen Version habe ich sozusagen rein gar nichts. Wird es das irgendwann geben?
Es sieht so aus, als würde es einen Tonmitschnitt von der Aufführung geben. Es ist jedenfalls in der Planung und ich hoffe sehr, dass das auch stattfindet.
Die Uraufführung ist am Samstag, den 19. Februar. Ich sage jetzt schon mal toi, toi, toi. Danke, Michael.
Herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht, darüber zu sprechen.
Die Showbühne. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr auf BR Schlager.